Ich möchte euch ganz herzlich willkommen heißen, auch die, die jetzt von daheim zuhören, mit dem etwas speziellen Gottesdienst. Aber Gott wirkt von überall auf der Welt, egal wo wir sind und egal in welcher Situation wir sind, ist Gott anwesend. Und darum möchte ich jetzt auch gerade mit dem Gebet starten. Ja, lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du den Lieb eingesetzt hast, unsere Gemeinde. Und dass wir ein Teil von dem dürfen sein, egal wie die Umstände sind. Und du bist der Haupt von der Gemeinde. Und auf das dürfen wir vertrauen und auf das dürfen wir schauen und hoffen. So bitte ich dich jetzt, dass du in dem Gottesdienst dabei bist, dass du die Herzen aufmachst, dass du dein Wort sprichst. Amen. Entschuldigung. Wir wollen uns heute erneut den Psalmen zuwenden. Und das Spannende an den Psalmen ist, dass sie zum einen Gebet zu Gott sind, aber gleichzeitig auch Gottes Wort zu uns. Und damit begegnet uns in den Psalmen aber auch eine ganz persönliche Ebene. Wir dürfen die Gebete in den Psalmen selber beten. Und wir dürfen sie selber für uns in Anspruch nehmen. Wir dürfen sie in unser Gebetsleben integrieren. Sie sind nicht einfach nur Gebet vom David, den irgendwie vor ein paar tausend Jahren die mal gebetet hat. Nein, sie sind real heute in der heutigen Zeit immer noch aktuell. Sie können für uns heute immer noch so hilfreich sein, wie sie für den David hilfreich gewesen sind. Sie haben nichts an ihrer Aktualität verloren. Aber gleichzeitig offenbart sich Gott auch drinnen. Wir finden seine Weisungen drinnen. Wie wir ja bereits im Psalm 1 gesehen haben, dass in den Psalmen die Weisungen Gottes vorkommen, dass das auch Weisungen Gottes sind. Und dass wir über die nachsinnen können und über die in unser Herz integrieren. Wir sind weisen auf den lebendigen Gott, auf den wahren König Herr. Wir werden uns heute dem Psalm 3 zuwenden. Und der hat in gewissen Bibeln auch die Überschrift «Das Morgenlied in bösen Zeiten». Und irgendwie passt das auch gerade gut in die heutige Zeit. Genau. Es ist ein Gebet von in einer lebensgefährlichen Situation, in einer ausweglosen Situation geschrieben worden ist. Und da drin finden wir eben auch gerade viel für die heutige Zeit. Wir wollen jetzt aber zuerst mal den Psalm lesen. Was steht dort denn überhaupt drin? Psalm 3. Ein Psalm Davids, als er von seinem Sohn Absalom floh. Ach Herr, wie zahlreich sind meine Feinde. Viele erheben sich gegen mich. Aber du, Herr, bist ein Schild um mich. Viele sagen von meiner Seele, sie hat keine Hilfe bei Gott. Aber du, Herr, bist ein Schild um mich. Du bist meine Herrlichkeit und der mein Haupt emporhebt. Ich rufe mit meiner Stimme zum Herrn und er hört mich von seinem heiligen Berg. Ich legte mich nieder und schlief. Ich bin wieder erwacht, denn der Herr hält mich. Ich fürchte mich nicht von den Zehntausenden des Volkes, die sich ringsum gegen mich gelagert haben. Steh auf, o Herr, hilf mir, mein Gott, denn du schlägst all meine Feinde auf den Kinnbacken, zerbrichst die Zähne der Gottlosen. Bei dem Herrn ist die Rettung, dein Segen sei über deinem Volk. Der Psalm startet irgendwie sehr bedrückend. Es ist irgendwie ein relativ schwerer Psalm. Es liegt nämlich auch eine sehr schwere Situation vor. Doch irgendwie wie aus der Nacht auch immer wieder der Morgen anbricht, so bricht in dem Klag auch immer wieder die Hoffnung raus. Es gibt in dem Psalm einen Wechsel von Klag eigentlich zur Hoffnung. Aber auf was für eine Situation bezieht sich jetzt der Psalm eigentlich? Wir haben ein schönes Privileg, dass das uns sogar mitgeteilt wird, in welcher Situation das geschrieben worden ist. Nämlich im Vers 1, ein Psalm Davids, als er von seinem Sohn Absalom floh. Und im 2. Samuel 15 können wir die Begebenheit nachlesen. Dort wird die ganze Geschichte eigentlich von dieser Flucht beschrieben. Der David hat müssen von seinem eigenen Sohn flüchten. Hals über Kopf hat er aus Jerusalem müssen flüchten in die Wüste. Er hat nur noch eine Handvoll Krieger gehabt, die hinter ihm gestanden sind. Und es ist eigentlich nur noch eine Frage von der Zeit gewesen, bis das der Absalom ihn einholt und besiegt. Der David war in einer hoffnungslosen Situation gewesen. In einer todernsten Situation. Er ist kurz vor einem menschlich gesehen voraussichtlichen Ende gestanden. Und in dieser Situation betet der David also den Psalm, als er von seinen Feinden bedrängt wird, wenn es ihm als Lebendiger geht. Aber er richtet den Blick nicht auf den Feind, sondern er richtet den Blick auf Gott. Denn der David war ein Mann nach dem Herz Gottes. Doch trotzdem ist er irgendwie nicht von dieser Situation befreit worden. Trotzdem ist Bedrängnis an ihn gekommen. Trotzdem hat er Anfeindungen erlebt. Und so ist es doch auch bei uns in unserem Leben. Auch wenn wir einen Weg mit Gott gehen, haben wir immer wieder mit Bedrängnis und Anfeindungen zu kämpfen. Vielleicht heisst das nicht gerade, dass wir irgendwo in die Wüste flüchten. Das wäre in der Schweiz ein bisschen schwierig. Aber es gibt ganz andere Situationen, wo sich wie auch eine Wüste anfühlen können. Wo Entmutigung, vielleicht sogar Angst, uns erfüllt. Gerade in der heutigen Situation, wo wir vielleicht auch Angst haben vor der Situation, wo wir nicht wissen, was kommen wird, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht, vielleicht auch mit gewissen Sachen. Wo wir vielleicht das Gefühl haben, ja, in dieser Not, wo wir sind, kann uns irgendwie auch niemand mehr richtig helfen. Und in dieser Situation dürfen wir wie der David den Blick auf Gott ausrichten. Im Gebet dürfen wir alles bei Gott abladen. Er ist die beste Anlaufstelle. Und das ist spannend, der David muss Hals über Kopf flüchten und trotzdem findet er Zeit, um das Gebet zu sprechen. Trotzdem nimmt er sich die Zeit, um vor Gott ins Gebet zu kommen. Auch wenn die Situation noch so akut erscheint, noch so Bedrohung uns umgibt, es ist immer Zeit, um das Gebet zu haben. Das Gebet muss nicht so sein, dass wir jetzt da niederknien und eine halbe Stunde beten. Nein, aber wir dürfen jeder Lebenssituation vor unseren Gott treten. Das kann sein, wenn wir auf den Bus laufen und uns etwas einfällt, dann dürfen wir das Gott herlegen. Oder wenn wir kurz vor einem schwierigen Telefonat sind, dann dürfen wir das Gott herlegen. Oder wenn wir ein Treffen haben mit einer Person, die schwierig ist, dann dürfen wir das Gott herlegen. Wie der David das gemacht hat in dieser Situation, dürfen wir jederzeit vor Gott kommen und das vor Gott herlegen. Es ist nie ein schlechter Zeitpunkt zum Beten. Das Gebet hat immer Platz. Was betet jetzt der David aber in dieser Situation, in dieser Bedrängnis? Und wie kann uns das Gebet auch vielleicht für unser Gebet eine Hilfe sein, für unsere Situation eine Anleitung bieten? Wenn wir dem Psalm nachgehen, dann finden wir da eine Anleitung. Verse 2 und 3. Ach Herr, wie zahlreich sind meine Feinde! Viele erheben sich gegen mich. Viele sagen von meiner Seele, sie hat keine Hilfe bei Gott. Der David fängt sein Gebet mit einem Klagerruf an. Aber die Klage geht nicht irgendwo an irgendjemandem, sondern sie geht an Gott, an dem, der die Macht hat. Also die Adressat der Klage ist eigentlich klar. Und der David klagt ja eigentlich zu Recht, weil es ist eine Überzahl von Feinden gegen ihn. Ja, sogar seine eigene Familie hat sich verschworen gegen ihn, hat sich aufgelehnt. Nicht mal auf das kann er mehr vertrauen. Er wird auf seiner Flucht verspottet und demütigt. Und ich glaube, es hat viele Personen in dieser Situation gegeben, die tatsächlich die Frage gestellt haben, wo ist jetzt dein Gott? Wo ist der Gott, wo du dich darauf verlässt, David? Hast du wirklich Hilfe von dem? Klagt der David in dieser Situation Gott jetzt aber an? Nein, er klagt Gott nicht an, sondern er richtet seine Klage an Gott. Er bringt sein Unverständnis und seine Verletzungen vor Gott. Und vielleicht haben wir manchmal ein schlechtes Gewissen, wenn wir vor Gott unsere Klage bringen. Vielleicht denken wir, nein, wir müssen ja mehr Lob und mehr Dank bringen. Er hat uns so viel gegeben und meine Klage hat eigentlich gar keinen Platz dort. Vielleicht schämen wir uns wirklich auch ein bisschen. Aber gerade in dieser Situation zeigt uns der Psalm und eigentlich die ganzen Psalmen allgemein auf, dass Klage bei Gott am richtigen Platz ist. Denn er kann ja auch mit dieser Klage umgehen, weil er hat ja die Macht, um etwas zu machen aus dieser Klage, um auf die Klage zu reagieren. Gibt es etwa für Gott irgendeine Last, die ihm zu gross oder zu klein wäre? Nein, wir können Gott alles sagen. Wir dürfen alles vor Gott bringen, alle unsere Sorgen vor Gott ablecken. Wir müssen die nicht in uns hineinfressen, sondern wir dürfen die an Gott geben, wie das der David gemacht hat. Weil Gott haltet das aus. Gott kann mit dem umgehen und Gott kann vor allem auch darauf reagieren. Wir müssen also kein Blatt vor das Maul nehmen, wenn wir mit Gott reden. Denn Gott kennt uns ja, er kennt ja unser Herzen, er kennt ja, wie wir es meinen. Und darum können wir auch frei im Gebet vor ihm treten und unser Herz vor ihm ausschütten. Sogar unsere Feinde, unsere Schwierigkeiten, unsere Klagen haben bei Gott Platz. Wer sind jetzt aber die Feinde, die David da anspricht? Für den David ist das in erster Linie der Absalom, die Verschwörung, die sich um den Absalom ganz praktisch und real bildet hat. Der Absalom hat den Königsanspruch von David in Frage gestellt und mit dieser in Frage gestellt aber auch aktiv bekämpft. Und mit dem hat er aber auch die Berufung und die Stellung, die Gott am David gegeben hat, direkt in Frage gestellt und bekämpft. Denn Gott hat ja David als legitimen und richtigen König berufen und auserwählt. Und die Auflehnung vom Absalom richtet sich also eigentlich gegen die Berufung Gottes. Und auch beim anderen Sohn von David, beim wahren Sohn, beim Messias, Jesus Christus, finden wir so eine Begebenheit. Dann die Pharisäer und das Volk, der Anspruch, der Gottesanspruch, der Messianitätsanspruch von Jesus in Frage gestellt und bekämpft. Und so bekämpft, dass sie ihn ans Kreuz genagelt haben. Sie haben ihn verspottet und tötet. Und sogar nach seiner Auferstehung, wo er seinen Anspruch ein für Mal festgemacht hat, wo er den Tod und den Teufel besiegt hat, gibt es immer noch viele Leute in der heutigen Zeit noch, die seinen Anspruch in Frage stellen, die ihn bekämpfen. Mit Feinden ist also jemand gemeint und die Berufung durch Gott in Frage stellt und das zunichte machen will. Und die Berufung, die wir vor Gott haben, die Stellung, die uns Gott gegeben hat, in Frage stellt. Und der Feind von dem Feind werden wir gewarnt im 1. Petrus 5. 1. Petrus 5, 7 bis 8. Dort steht: All eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Der Teufel hat ein ganz grosses Ziel, nämlich um unsere Berufung als Kinder Gottes anzuzweifeln, in Frage zu stellen, zunichte zu machen. Und dabei fordert Petrus uns auf, gerade darum, unsere Sorgen vor Gott abzulegen, unsere Sorgen zu Gott zu bringen, vor Gott zu klagen, wie das der David gemacht hat. Sie nicht einfach irgendwo zu relativieren und zu sagen, sie sind nicht so schlimm, sondern sie vor Gott abzulegen. Denn wenn wir unsere Sorgen vor Gott ablegen, dann verlieren sie ihre Kraft, dann verlieren sie ihre Macht über uns. Und dann kann auch Satan mit unseren Sorgen nicht mehr anfangen, weil wir sie abgeleitet haben bei dem und umgehen kann mit dem. Und darum ruft der Petrus eigentlich da so klar darauf auf, dass wir unsere Sorgen, all unsere Sorgen, vor Gott ablegen. Er sagt nicht nur die grossen Sorgen oder ja, nur die kleinen Sorgen oder nur die ganz spezielle Sorge. Er sagt, all eure Sorgen sollen wir vor Gott deponieren. Und da ist uns der David ein grosses Zeugnis. Wir müssen aber die Sorgen nicht einfach allein vor Gott stellen. Denn wir haben ein ganz grosses Privileg, das Gott uns geschenkt hat. Und das Privileg ist die Gemeinde. Gott hat uns nicht als Einzelchristen berufen, sondern er hat uns in die Gemeinschaft berufen. Und wir können auch als Gemeinde füreinander einstehen, füreinander unsere Sorgen tragen, unsere Sorgen auch im gemeinsamen Gebet vor Gott ablegen. Darum darf auch unsere Klage in unseren Gebetszeiten, in unseren Gebetsstunden auch mal Platz haben. Darf man auch mal sagen, was einen belastet und gemeinsam das vor Gott ablegen. Der Psalm endet aber nicht einfach mit Klagen, sondern wie schon angedeutet, er führt in eine Hoffnung hinein. Das finden wir in den Versen 4 und 5. Aber du, Herr, bist ein Schild um mich, bist meine Herrlichkeit und der mein Haupt emporhebt. Ich rufe mit meiner Stimme zum Herrn und er erhört mich von seinem heiligen Berg. Irgendwie ändert sich da der Ton vom Psalm. Aus der Nacht bricht irgendwo der Tag, der Morgen vor. Die Sonne kommt irgendwo führen. Der David richtet seinen Blick jetzt auf Gott und was Gott ist. Er bleibt nicht in der Klage stecken, sondern er hat jetzt die Klage bei Gott deponiert und schaut jetzt darum auch auf Gott, wenn die Klage auch gut aufgehalten ist. Er verfällt also nicht in eine Selbstbemitleidung oder irgendwo in eine Depression hinein, sondern er schaut jetzt auf Gott auf. Gott ist sein Schild. Und ist nicht einfach nur ein Schild, das vor ihm ist, sondern ein Schild um ihn rundherum, das ihn von allen Seiten beschützt, das ihn auch vom Hinterhalt beschützen kann. Und diese Gewissheit dürfen wir auch mir haben, dass Gott sich um seine Kinder kümmern wird. Im Psalm 34,8 wird uns das nochmal speziell verheißen. Psalm 34,8. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er rettet sie. Wie der David diesem Schreien zu Gott erhört worden ist, so werden wir auch von Gott erhört. Und dabei finden wir eigentlich da ganz spezielle, interessante Formulierung im Psalm 3. Gott antwortet von seinem heiligen Berg. Warum antwortet Gott jetzt aber von seinem heiligen Berg? Was hat das mit sich auf sich? Und da hilft uns der Psalm 2, weil der erklärt uns das nämlich. Der Psalm 2 sagt uns, nach was, dass wir in den Psalmen Ausschau halten. Er ist ein Torflügel zu den Psalmen. Und in dem sagt er uns, dass wir nach dem Messias, nach dem König, nach Jesus Ausschau halten müssen. Und der wird im Psalm 2, Vers 6 auf seinem heiligen Berg eingesetzt. Psalm 2, Vers 6. Dort steht: Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Der König antwortet also von seinem heiligen Berg. Und der König, der auf dem heiligen Berg eingesetzt wurde, ist niemand anders als Jesus Christus. Er ist nach seiner Auferstehung, hat er den Thron eingenommen, hat er die Herrschaft angetreten, hat er alle Macht im Himmel und auf Erde übernommen. Er ist der König, der auf uns eingeht und auch unsere Gebet und unsere Klage ernst nimmt. Wie aber können wir jetzt sicher sein, dass denn Gott wirklich auf unsere Gebet lässt? Und da gibt es ganz einfach, Gott verheißt uns das. Und wenn Gott etwas verheißt, dann ist das absolut zuverlässig und absolut sicher. Und so eine Verheißung finden wir zum Beispiel in Jeremia 29, 11 bis 13. Jeremia 29, 11 bis 13. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir flehen. Und ich will euch erhören. Gott verspricht, dass er uns hören wird, dass er auf uns hören wird. Er verspricht, dass er sich von uns erfinden lässt. Dass er sich nicht vor uns versteckt oder verbirgt. Gott versteckt sich nicht, nein, im Gegenteil, er offenbart sich. Und er offenbart sich ganz persönlich jedem Einzelnen da, in seinem Wort zum Beispiel. Gott will, dass wir eine Zukunft haben, dass wir eine gute Zukunft haben, dass wir eine hoffnungsvolle Zukunft haben. Denn wir Menschen haben vor uns keine hoffnungsvolle Zukunft. Wir werden irgendeines an unserem Lebensende sein. Wir werden irgendeines sterben. Und nachher werden wir für unsere Sünden vor Gott gerade stehen müssen. Und ganz ehrlich, das ist keine glorreiche Zukunft, wenn ich das anschaue. Aber weil Gott uns eine hoffnungsvolle Zukunft gegeben hat, hat Jesus Christus für uns die Sünden auf sich genommen. Hat Jesus Christus uns befreit vor dem Gesetz, vor dem Gericht. Und darum haben wir eine hoffnungsvolle Zukunft. Können wir durch ihn eine hoffnungsvolle Zukunft haben. Wir sind nicht länger versklavt unter der Herrschaft der Sünde, sondern wir sind freigesetzt unter seiner liebevollen und freigesetzenden, gnadenvollen Zukunft. Und das Privileg wird uns in dem Psalm so schön aufgezeigt. Wir können nämlich mit alles vor den König kommen, weil er uns frei gemacht hat, weil er uns die Zukunft geschenkt hat, weil er gut ist. Und falls du den Jesus noch nicht kennst, dann will ich dich auffordern, dass du seine Verheißung in Anspruch nimmst, dass du ihn anrufst, weil er wird dir antworten, das verheißt er. Du kannst zum Beispiel im Neuen Testament seine Geschichte lesen. Es gibt 4 Berichte über seine Geschichte. Und da kannst du einfach mal anfangen und lies zum Beispiel mal das Matthäus-Evangelium. Fang einfach mal dort an. Oder es gibt da so schöne Bibelstarter-Programme, wo dir da auch eine Anleitung gibt. Lern den Jesus kennen. Und lern vor allem kennen, dass er seine Verheißungen wahr macht und dass sein Erlösungswerk, dass er wirklich antworten wird und deine Sünden kann vergeben. Gott verspricht, dass er uns auf uns hören wird. Und das Versprechen nehmen wir eigentlich mit jedem Gebet in Anspruch. Und auch wir, die den Weg schon mit Jesus machen, die schon Kinder Gottes dürfen sein, hat Gott uns das Versprechen gegeben. Unsere Gebete haben eine Auswirkung, denn Gott hört sie und er antwortet darauf. Und so eine Auswirkung lesen wir zum Beispiel im Vers 6 in dem Psalm. Ich legte mich nieder und schlief, ich bin wieder erwacht, denn der Herr hält mich. Schauen wir nochmal an, in welcher Situation der David den Vers spricht. Er wird verfolgt von einer Armee. Er wird verfolgt und ist eigentlich eher in Todesangst. Und in so einer Situation kann der David sagen, ich habe mich friedlich hergelegt und bin wieder friedlich erwacht, weil Gott hat mich gehalten. Und ich möchte euch kurz einfach fragen, wer von euch könnte das? Der soll jetzt vielleicht die Hand kurz aufheben oder in einer kleinen Gruppe kurz sagen. Also, der soll jetzt da sich mal outen. Also, ich sehe keine Hand und meine Hand ist auch nicht oben. Also, das ist wirklich wahnsinnig, was der David da kann. Ganz ehrlich, ich habe schon Probleme zum Schlafen. Wenn eine Mucke irgendwo oder eine Fliege im Zimmer umeinander schwirrt, dann kann ich schon nicht schlafen. Wie viel weniger könnte ich schlafen, wenn ich weiss, dass da jetzt gerade nächstens eine Armee kommt und mich umzingelt und mich mir als Lebendiger will. Doch der friedliche Schlaf von David, der kommt nicht einfach von irgendwo, sondern der kommt, weil Gott am David seine Klage erhört hat. Nur weil Gott erhört, kann er sich friedlich zum Schlafen legen. Weil er weiß, dass er in Gottes sicherer Hand ist. Sich während so einer Verfolgung einfach herzulegen, nur an Schlaf zu denken, kann schon tödlich sein. Aber der David muss keine Todesangst haben, denn er weiß, dass Gott da ist und dass Gott ihn erwählt hat und dass Gott ihn berufen hat. Er vertraut also auf seine Berufung, wo eigentlich der Absalom total in Frage stellt und Absalom sogar bekämpft. Aber der David vertraut weiterhin auf das und das können wir auch. Auch uns gilt das. Sogar wenn wir uns zu unserem letzten Schlaf herlegen, wenn wir sterben, wissen wir, dass wir wieder aufwachen werden, dass Gott uns wieder aufwecken wird, weil wir wissen, dass jemand vor uns schon wieder auferstanden ist. Und der eine ist Jesus Christus, der den Tod besiegt hat. Und weil wir ihm nachschauen können, weil wir wissen, weil wir die Tatsache haben von seiner Auferstehung, wissen wir auch, dass wir durch ihn auferstehen werden. Wir haben eine feste Gewissheit, dass Gott uns auch dort noch in seiner sicheren Hand geborgen wird. Und das wollen wir in unserem Glaubensleben immer mehr auch wieder lernen, immer mehr auch wieder gewiss machen und uns auch immer mehr darauf aufmerksam machen, dass Gott uns das verheißen hat und dass wir das sicher sein dürfen. Wir müssen keine Angst haben, weil Gott uns haltet. Und das sagen uns die weiteren Verse nochmal. Ich fürchte mich nicht von den Zehntausenden des Volkes, die sich ringsum gegen mich gelagert haben. Steh auf, o Herr, hilf mir, mein Gott, denn du schlägst alle meine Feinde auf den Kinnbacken, zerbrichst die Zähne der Gottlosen. Wir müssen also keine Angst haben vor einem Feind, der unsere Berufung, unsere Stellung vor Gott wieder in Frage stellt. Denn Gott ist der, der handeln wird. Und darum können wir hoffnungsvoll sein. Können wir hoffnungsvoll auf ihn warten. Er selbst wird handeln und den Feinden zerschmettern. Und ganz wörtlich können wir sagen, er zieht am Feind jeden einzelnen Zahn. Was aber ist ein Spötter ohne Zahn? Er kann nicht mehr gut reden, er ist verstummt. Jesus hat am Feind in seinem Sieg am Kreuz Zahn gezogen. Und damit auch die Infragestellung von unserer Stellung vor Gott entschärft. Es sind nur noch zahnlose Drohungen, zahnlose Worte. Ein Hund ohne Zähne kann vielleicht noch bellen, aber sein Biss kann keinen Schaden mehr machen. Gott hat Satan Zähne gezogen. Und damit ist er eigentlich wie so ein bellender Hund, der eigentlich nichts mehr ausrichten kann. Und eigentlich keine Kraft mehr hat. Es geht also nicht darum, dass wir irgendwie den Menschen mit Gewalt begegnen und ihnen jetzt da Zähne raushauen auf der Straße, weil sie uns irgendwie falsch angeschaut haben oder so. Nein, das sagt der Vers überhaupt nicht. Der Paulus sagt uns im Epheser 6,12 nochmal ein bisschen klarer, um was das geht. 6,12. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Unser Feind ist also nicht aus Fleisch und Blut. Er drückt sich zwar oft auch da in dieser Welt aus, aber wir haben es mit dunklen Mächten zu tun. Aber nicht wir mit denen selber kämpfen, sondern Jesus tut es für uns. Er ist der Retter, den Satan besiegt hat. Er wird es auch machen. Und wir dürfen ihm einfach im Gebet das anlegen, immer wieder, und sagen, handle du, Herr. Für sein Handeln dürfen wir ihm Lob und Ehre bringen. Und mit so einem Lobruf, so einem Lobausruf endet auch der Psalm. Vers 9. Bei dem Herrn ist die Rettung. Dein Segen sei über deinem Volk. Bei Gott allein ist strittig. Wir finden sie nicht bei uns selber, in unserem Handeln, in unserem Wirken. Nein, sie ist nur bei Gott. Allein Jesus Christus hat die Rettung ermöglicht. Und durch das haben wir eine Gewissheit, dass Jesus der wahrhaftige König ist. Und darum können wir auch in jeder ausweglosen Situation zu ihm kommen und hoffnungsvoll auf ihn schauen. Im Römer 8,31 finden wir nochmal eine Bestätigung für das. Römer 8,31. Was wollen wir nur hinzusagen? Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Egal wie groß und mächtig der Feind überkommt, wie groß und mächtig der Feind, der sich um uns lagert, auch scheint, als Gottes Kinder sind wir auf der stärkeren Seite. Der Feind mag noch so viel toben und brüllen und bellen, aber er ist ein zahlloser Feind. Wir können auch in der grössten Not unser Gebet an den richten, der ein wahrhaftig König ist. Wir dürfen alle unsere Sorgen auf ihn rühren, weil er uns auch ernst nimmt in dem, aber er vor allem auch handeln kann. Wir haben in dem Psalm gesehen, dass wir auch in unserer Klage vor Gott kommen können, dass wir uns nicht schämen müssen für das, sondern dass das bei Gott am richtigen Ort ist. Er weiß, was wir brauchen und er lehnt uns nicht ab. Gott verspricht, dass er uns hört. Und das Versprechen dürfen wir immer wieder neu in Anspruch nehmen. Doch Gott eröffnet uns dadurch auch einen Weg aus der Klage, einen Weg in die Hoffnung voller Zuversicht. Indem wir wissen, dass Jesus Christus den Feind besiegt hat, und er eigentlich nur noch zahllos ist, dass er ein entwaffneter Gegner ist, können wir in diese Situationen auch entspannter gehen. Das gibt uns Mut und Kraft, auch in diesen stürmischen Zeiten, wo wir drin sind. In denen wir auch immer mehr auch als Christen in der Schweiz auch unter Druck kommen, zuversichtlich zu sein. Denn wir wissen, dass wir eine Gewissheit haben, die über den Tod hinweggeht. Und nicht mal der Tod uns kann trennen von Gott. Dass selbst wenn der Feind noch so stark scheint, wir wissen, wer der wahrhaftige Sieger ist. Damit wird aber der Psalm auch ganz persönlich für uns. Er wird für uns selber zum Gebet. Und das Gebet dürfen wir selber in Anspruch nehmen. Und ich habe die letzten paar Mal immer mit einem Gebet aus einem Psalm geendet. Und ich habe das ganz bewusst gemacht, weil ich davon überzeugt bin, dass Psalmen das Gebetbuch für uns ist. Dass Gott uns die Psalmen gegeben hat, dass wir sie in Anspruch nehmen dürfen als Gebet. Dass sie so viel für uns drin haben. Und wir dürfen die Psalmen für uns in die persönliche Gebetszeit nehmen, wenn wir in der stillen Zeit sind. Dann dürfen wir die Psalmen als Anleitung nehmen. Aber wir dürfen sie auch, wenn wir in der Gemeinschaft am Familientisch vielleicht beten, dann dürfen wir auch einen Psalm nehmen und dafür beten. Und so wollen wir am Schluss jetzt auch gemeinsam den Psalm 3 beten. Und ich möchte einfach bitten, dass wir jetzt ab Vers 2 das gemeinsam redet. Und auch die jetzt von daheim zuschauen, nehmt doch eure Bibel für und betet den gemeinsam. Psalm 3. Ach Herr, wie zahlreich sind meine Feinde. Viele erheben sich gegen mich. Viele sagen von meiner Seele, sie hat keine Hilfe bei Gott. Aber du, Herr, bist ein Schild um mich. Du bist meine Herrlichkeit und der mein Haupt emporhebt. Ich rufe mit meiner Stimme zum Herrn und er erhört mich von seinem heiligen Berg. Ich lege mich nieder und schlief, ich bin wieder erwacht, denn der Herr hält mich. Ich fürchte mich nicht von den Zehntausenden des Volkes, die sich ringsum gegen mich gelagert haben. Steh auf, o Herr! Hilf mir, mein Gott, denn du schlägst all meine Feinde auf den Kinnbacken, zerbrichst die Zähne der Gottlosen. Bei dem Herrn ist die Rettung. Dein Segen sei über deinem Volk. Amen.